Nomad Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Nomad Podcasts der deutschen Version. Heute bin ich alleine vor der Kamera, denn wir werden heute eine kleine Premiere gemeinsam starten, denn wir haben uns dazu entschieden, dass wir im Nomad Podcast nicht nur wunderbar interessante Gäste einladen, sei das jetzt hier in der deutschen Episode oder in der englischen, welche unter der Leitung von Janis, unserem jüngsten Sohn, ist. Nein, wir möchten euch vor allem aber auch eine Art Schulung, eine Education, eine Weiterbildung hier in diesem Podcast bieten. Und genau gleich wie ich auch bei uns in der Community, die ich vor 3,5 Jahren gegründet hatte, mitten im ersten Lockdown, war das mittlerweile, kam die Entscheidung, dass ich etwas tun möchte für die Bildung im Finanzwesen, denn letztendlich war uns allen klar, als wir genügend Zeit hatten und erforschen konnten, dass es überhaupt nicht um Gesundheit ging, sondern es ging letztendlich um einen Test, um einen Versuch, wie weit diese Herrschaften, die Eliten oder die Politiker gehen können, um das Volk dahin zu manipulieren, wo sie es letztendlich haben wollen. Wie ich komme aus der Finanzwelt, wir wussten alle, irgendeinmal drücken sie aufs Knöpfchen und machen ihren Great Reset. Und selbst die Globalisten, ihr Anführer Klaus Schwab selber sagte es ja auch in seinem Buch, dass Corona ein kurzes Zeitfenster sein wird, wo sie ihre Tests machen können, und so war es dann ja letztendlich auch. Ich denke, es gibt genügend Protokolle, nicht zuletzt die RKI-Protokolle, die jetzt aufgeflogen sind, die auftauchen. Es gibt immer wie mehr Whistleblower, die eben sagen, worum es geht. Uns war das damals allen klar. Deshalb habe ich dann die Finance Revolution gegründet, weil ich der Meinung war, wir müssen schauen, dass wir selber die Verantwortung für unser Geld übernehmen. Und das können wir nur, indem wir aufklären, indem wir uns weiterbilden, indem wir letztendlich auch das Finanzsystem verstehen. Und wenn wir das tun, und da komme ich jetzt zum wesentlichen Punkt, dann verstehen wir letztendlich auch den Wert von Bitcoin und der Blockchain als solches. Wir sind Bitcoiner, wir Nomads, wir reisen nicht nur umher, wir haben uns nicht nur von sämtlichen Fesseln von Vaterstaat befreit. Wir haben vor allem, und das ist entscheidend, die Verantwortung für unser Leben und für unsere Finanzen selber übernommen. Und wir möchten gerne mit unserem Podcast Nomad euch dazu motivieren. Geht in diese Thematik hinein. Befasst euch mit Bitcoin. Study Bitcoin, sagen wir immer so wunderbar. Befasst euch aber zuerst einmal mit der Thematik Finanzen und Finanzwelt und versucht zu verstehen, weshalb dieses System gerade im Zusammenbrechen ist. Es fällt und es macht wahnsinnig viel Lärm dabei. Und ich werde es hier in dieser neuen Abfolge von Nomad Podcast so halten. Wir werden einerseits von unseren Reisen immer wieder berichten, wo wir gerade sind. Wir werden natürlich auch immer wieder, das werden wir beibehalten, unsere Gäste mit einladen. Aber wir werden, und das ist für uns ganz ein entscheidender Punkt, euch hier in regelmäßigen Folgen diverse Schulungsepisoden mit auf den Weg gehen. Entsprechend haben wir auch unsere Plattformen, sei das jetzt YouTube, Rumble, sei es aber auch die ganzen Podcast-Tools zum Anhören gegliedert. Heute möchte ich mit dem Thema starten, mit dem ich immer starte, auch in unserer Community der Finance Revolution. Heute spreche ich mit euch über das Bankenwesen und vor allem über das Thema das Ende der Banken. Denn ich denke, wir sind langsam aber sicher an einem Punkt angekommen, wo wir sehen, dass Banken, speziell im digitalen Zeitalter, in seiner Form, wie wir es bis anhin kannten, keinen Platz mehr haben. Und weshalb sage ich das? Das habe nicht ich erfunden, sondern ich habe mich inspirieren lassen vom einen Buch, das mir damals in die Hände gedrückt wurde, als ich mich intensiv mit den Banken- und Finanzthemen auseinandergesetzt hatte. Das ist auch das Buch, das wir unseren Community-Members beim Start immer mitschenken. Ich würde es euch hier gerne empfehlen. Ich halte es mal in die Kamera. Das Ende der Banken. Kein Platz für Banken im digitalen Zeitalter. Und wir werden es auch hier oben rasch für euch einblenden. Nun gut, um was geht es im Buch, beziehungsweise was will ich damit sagen? Damit wir vielleicht das Ganze etwas verstehen, möchte ich etwas ausholen. Ich möchte gerne in die Geschichte zurückgehen und gehen wir doch zu der Zeit der Assyrien und ins Babylonien, ins vorchristliche Ägypten oder ins antike Rom und schauen dort einmal, was gab es denn da letztendlich für Geld oder Banksysteme. So waren gewerbliche Geldhändler, wie man sie damals nannte, nichts anderes oder auch Kreditvermittler, je nachdem, was ihre Aufgabe war. Letztendlich waren sie Verwalter. Sie hatten einen sehr ehrenwerten Job. Ihr Job war es, den königlichen Kornspeicher zu verwalten, dafür zu sorgen, dass die Menschen auch genügend zu essen war, dass es auch gleichmäßig und fair verteilt wurde. Und schon damals, in dieser alten Zeit, gab es einen bargeldlosen Zahlungsverkehr in Form von Schecks oder Schecks auf Kornguthaben. Ziemlich fortschrittlich waren diese Herrschaften damals. Und ich denke, damals war der Beruf eines Bankers tatsächlich sehr, sehr ehrenhaft, was man heute nicht mehr wirklich mit Überzeugung sagen kann. Und wenn wir dann noch einen Schritt in die Zukunft springen, in die Zeit zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert, da stellen wir fest in der Geschichte der Banken, dass diese moderne Bank, wie wir sie heute kennen, letztendlich ein Gebilde der Wirtschaft, des heutigen Wirtschaftssystems ist. Und wenn wir schauen, wie da das heutige Bild der modernen Bank entstanden ist, ist auch das eine sehr, sehr spannende und interessante Geschichte. Es war die Zeit, wo man Amerika entdeckte. Es war der Seeweg nach Ostindien. Es war die Erdumsegelung. Es waren Erfindungen im Gange wie Buchdruck, Schießpulver, Hochofen, Kompass, doppelte Buchführung und die Wechsel. Und in dieser Zeit entstand eine gewaltige wirtschaftliche große Umwälzung. Und jetzt stellt euch das Bild vor, auf einem italienischen Markt, wo das Leben stattgefunden hat, wo die Markthändler sich trafen auf dem Marktplatz, wo das Volk letztendlich seine Einkäufe tätigte. Und inmitten dieser Marktstände, da standen sie auf Bänken verteilt oder in den Bänken verteilt, die sogenannten Geldwechselhändler. Weshalb? Weil im Mittelalter zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert gab es die verschiedenen Fürstentümer, diese verschiedenen kleinen, dezentralen Staaten. Und jedes Fürstentum hatte sein eigenes Geld, seine eigene Geldprägung. Und wenn jetzt also diese Händler in eine größere Stadt reisen, sei das zum Beispiel Florenz, und dort ihre Ware am Markt verkauften, so musste es eben Leute geben, es waren meist Männer, die auf den Bänken als Geldwechsler arbeiteten, diese verschiedenen Goldstücke oder Geldstücke wechselten, damit man letztendlich seine Ware auch an den Mann bringen konnte, beziehungsweise dass Frau unter Umständen auch ihre Einkäufe tätigen konnte. Und daher auch der Name Bank, denn il Banco, im Italienischen, wo eben diese Geldwechsler ihr Geschäft tätigten, da wurde letztendlich die Bank, wie wir sie heute, die moderne Bank, wie wir sie heute kennen, gegründet. Ich fand das ein wunderschönes Bild bis hierhin. Aber wo Geld im Spiel ist, ist in der Regel ein großer Reichtum möglich. Und Reichtum ist mit Macht gleichzusetzen. Und schon früh gab es eben Familien, die dank diesem Bankwesens zu unermesslichem Reichtum kamen und somit eben eine gewaltige Rolle in Europa der Macht ausübten. Ich spreche von der Familie Medici. Die Banco di Medici, die gibt es heute immer noch. Und das war letztendlich die Familie, die im, das war frühes 14. Jahrhundert, wurde diese Bank gegründet und ist wahrscheinlich, das ist meine Interpretation, meine Annahme, Vorbild für die heutigen Familien Rothschild, Rockefeller und wie sie alle heißen, die Herrschaften der Elite. Man könnte auch sagen, da ist das Übel gestartet. Und wenn ich zurückschaue, wenn ich mir die Geschichte dieser Familie Medici eben betrachte, dann finden wir immer wieder Bilder. Sie haben sich dann als Familie, als Herrscher, als Machthaber von den besten Künstlern abzeichnen lassen. Man findet sie heute auf Gemälden, wo sie sich sehr königlich, fast göttlich darstellen. So haben sie sich wahrscheinlich gefühlt und das ist ja gar nicht so weit weg von den heutigen Dynastien, die in Bankwesen ihr großes Ding widerspiegeln. Und wenn wir dann weiterziehen, ich möchte den Bogen bereits in die heutige Zeit ziehen, dann kommen wir um das um 1930 in dieses in dieser Jahrzahl, denn da wurde letztendlich nach dem Ersten Weltkrieg ein weiteres Übel ins Leben gerufen. Zwischen 1929 und 1930 wurde die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, in Basel gegründet. Und in den ersten Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, so die ersten 10 Jahren, 30er Jahren, war diese Bank für internationalen Zahlungsausgleich nicht wirklich erfolgreich. Sie wurde letztendlich gegründet, um die Schulden, die aus dem Ersten Weltkrieg von Deutschland entstanden wurden, um dies letztendlich abzuzahlen, auszugleichen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese Bank schlussendlich eine große Mitverantwortung getragen hat, damit Hitler überhaupt sein Unwesen dann treiben konnte. Denn letztendlich war dann ab Kriegsausbruch diese Bank nichts anderes als die Bank von Hitler. Und dafür möchte ich euch auch ein wunderbares Buch empfehlen. Dieses Buch ist vergriffen. Man kriegt es allenfalls noch als Occasionstück, ja, Zweitauflage, nicht mehr neu gedruckt. Es war mein teuerstes Buch, das ich je gekauft habe, für 120 Euro. Aber wenn ihr dieses Buch noch kriegt, dann würde ich euch empfehlen, kauft es euch. Bankgeschäfte mit dem Feind. Und es widerspiegelt wunderbar die Geschichte der BITS, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, von Hitlers Europabank zum Instrument des Marshallplans. Wer sich also gerne mit Geschichte beschäftigen möchte, wer verstehen will, weshalb diese BITS wahnsinnig gefährlich ist, aber die Bank ist, die allen anderen Banken weltweit den Marsch bläst, dem empfehle ich, lest dieses Buch. Wir haben es euch auch hier oben rechts nochmal eingeblendet. Weshalb erwähne ich das? Ich möchte den Bogen vom Bankenwesen, vom fallenden Bankenwesen, rüber zu Bitcoin und zu den letztendlich leider CBDCs spannen. Es ist ja letztendlich auch die BITS, die sich sehr, sehr stark mit dem für den CBDC ausspricht und diesen initiiert. Es ist auch die BITS, die die ganzen Geldwäschegesetze als Auflage den Banken vorgibt. Es ist die Bank der Nationalbanken, sagt man so wunderbar. Und über dieses Übel, das war nach seiner Gründung bereits so, das ist heute nicht anders, basiert das ganze Finanzgeschäft. Ich bin nicht per se gegen Banken. Weil die Banken, wie wir sie in der Geschichte kannten, wie sie früher gehandelt hatte, wenn eine Bank einen Kredit gibt, damit eine Wirtschaft wachsen kann, dann hat das durchaus eine wunderbare, ist das eine wunderbare Gegebenheit für die Wirtschaft. Und das kann ein Segen sein für Wachstum. Aber leider, wie im Mittelalter, haben wir auch heute die Geschichte, dass Familien, die große Anteile an Banken haben oder die das Bankwesen steuern, nicht gewählte Leute à la Lagarde oder auch die Uschi von der Leyen, die das Gefühl haben, sie müssen den Bevölkerungen, den Ländern Vorschriften machen in Bezug auf ihre Verwendung ihres Geldes, dann wird es gefährlich. Und deshalb bin ich der Meinung, und da gebe ich den Schriftstellern des Buches Das Ende der Banken absolut recht, es ist Zeit, dass wir ein neues System letztendlich implementieren. Die Zeit der zentralen Stellen, die ist vorbei. Es wird auch Zeit, dass die Menschen letztendlich beginnen, die Verantwortung für ihr eigenes Handeln oder die Verantwortung für ihre eigenen Finanzen zu übernehmen. Und ich bitte euch, geht in diese Geschichte des Bankwesens hinein, lest euch da hinein. Wir haben euch jetzt hier zwei Buchtipps mit auf den Weg gegeben. Wenn ihr diese Bücher gelesen habt, dann versteht ihr sehr, sehr gut, wo der Hund begraben ist und wo die Gefahr in diesen ganzen Geschichten rund um die CBDCs letztendlich auch liegt. Und dann gibt es da einen Ausweg, denn ich möchte mit unserem Podcast nicht nur Angst machen oder darüber sprechen, was alles nicht gut ist. Wir wollen einen anderen Ansatz bieten, nämlich den der Lösung. Und es gibt Lösungen. Es gibt die Lösung des Wissens holen. Wenn ihr also sagt, ich möchte gerne tiefer in diese Materie gehen, kauft entweder die Bücher, lest euch in die Thematik ein. Wenn ihr Begleitung möchtet, dann klickt auf den Link unterhalb dieses Videos. Da haben wir in unserer Gemeinschaft, in unserer Community die Möglichkeit, genau diese Geschichten zu lernen, sich damit zu befassen. Und es geht noch weiter. Wir schauen dort eben auch die Möglichkeiten an, wie ich selber die Verantwortung in meine Hände nehmen kann. Bitcoin ist letztendlich eine Möglichkeit davon. In meinen Augen die beste. There's no second best. Wir sind aber auch überzeugte Bitcoiner, müssen wir fairerweise sagen. Und deshalb ist es klar, gehen wir auch für diesen Weg. Weshalb ist denn nun jetzt Bitcoin die Lösung und weshalb fällt denn letztendlich dieses alte Finanzsystem? Nun, das Finanzsystem ist auf Schulden aufgebaut. Denn wenn wir noch ein viertes Stichwort hier in die Runde geben, dann möchte ich es mit dem Stichwort FED initiieren. Die FED, die letztendlich von reichen Europäern gegründet wurden. Der Herr Warburg war zum Beispiel einer der großen Initiatoren, der nach Amerika geholt wurde. Ihr erinnert euch, die Warburg Bank, die ja auch im Zusammenhang mit einem gewissen Herrn Scholz steht. Ich glaube, der Herr Scholz erinnert sich nur nicht mehr daran, aber wir eben schon. Und genau diese Warburg Bank war es letztendlich, also der Herr Warburg, er war Spezialist für das System von Nationalbanken. Er war letztendlich auch mitbeteiligt in der Schaffung der Reichsbank. Und deshalb haben ihn die reichen Familien aller Rockefellers, Vanderbilts und wie sie alle heißen, nach Amerika geholt. Und dort wurde letztendlich dann auch auf Jekin Island die FED gegründet. Wenn man in Wikipedia nachliest, sagen sie immer noch, ja, das sei eine Verschwörungstheorie. Aber letztendlich gibt es Dokumentationen, es gibt Bilder, wo dies letztendlich belegt, dass diese FED, die nichts anderes ist als eine Privatorganisation, gegründet wurde und die dann ein riesengroßes Feld der Schuldenpolitik initiiert und geschaffen hat. Wer gewinnt in diesem System? Natürlich die Elite, diejenigen, die die Kredite vergeben. Und so ist unser ganzes Finanzwesen letztendlich auf diesen Kreditgeschäften entstanden, gewachsen und es ist jetzt am Fallen, genau wegen diesen Überschuldungen. Das ist jetzt alles sehr, sehr rudimentär und einfach erklärt, aber ich möchte euch hier mit dieser Episode einen Anstoß geben, da bitte einzutauchen in diese Geschichten. Macht euch schlau und verbindet die Punkte. Schaut die Zusammenhänge an. Dann werdet ihr feststellen, dass die Zentralität, dieses globalistische Denken nur zum Scheitern verurteilt sein kann. Es ist fast logisch, dass nach der letzten Finanzkrise 08/09 Satoshi Nakamoto, oder ich bin davon überzeugt, dass es eine Gruppe ist, die dieses White Paper geschrieben hat. Und das ist tatsächlich die Lösung für vieles. Zumindest was unseren Wohlstand angeht, zumindest was für uns finanzielle Freiheit bedeutet, denn Bitcoin kann letztendlich weitaus mehr als nur ein Asset sein, wo man damit allenfalls spekulativ seine Trades macht. Es kann eine wunderbare Sparmöglichkeit sein. Es kann aber eben auch die Möglichkeit sein, seine eigene Bank zu sein. Wie das geht? Ja, ganz einfach. Ich habe beim Bitcoin die Möglichkeit, diese Werte bei mir auf einer Hardware-Wallet zu speichern, bei mir zu halten, und ich selber kann entscheiden, wann ich da Gelder abziehen oder hinzufügen will, ohne irgendeine Drittstelle, wie zum Beispiel eine Bank, damit darum, um Erlaubnis zu bitten. Das sind übrigens genau diese Wallets, wo die EU im Moment ja ein Verbot ausgesprochen hat, dass man diese nicht mehr nutzen oder bedienen darf. Wieso wohl hat denn eine nicht demokratische EU denn so ein Verbot ausgesprochen? Wer steckt denn hinter diesen Marionetten? Und wenn wir auch da eintauchen, Leute, dann werden wir sehr schnell fündig werden. Ich möchte diese heutige Kurzepisode als Schulungsquickie heute beenden. Taucht ein in die Geschichte der Banken, taucht ein in die Finanzwelt, versucht zu verstehen, weshalb sie am Fallen ist und weshalb Bitcoin die einzige Lösung sein kann. Ich werde in unserem zweiten Teil dieses Schulungs-Education, dieser Education-Serie darüber sprechen, was wir denn für konkrete Alternativen haben. Es gibt Möglichkeiten, in diese dezentrale Welt einzusteigen. Ich mache die Schulungen bei uns immer etwas anders als die meisten Plebs. Ich steige über den Umweg des Stablecoins in diese Schulung ein. Weshalb? Weil die meisten Leute, die neu mit dem Thema Bitcoin in Berührung kommen, können nicht mit der Volatilität dieses Assets oder dieses Geldes, dieses gesunden Geldes umgehen. Das ist immer wieder ein Kritikpunkt der meisten, dass es so volatil ist. In den letzten Monaten ist er gestiegen, dieser liebe Bitcoin. Es ist auch nicht auszuschließen, dass er noch weiter steigt, aber er zeigt halt eben auch immer wieder eine sehr, sehr große Volatilität auf. Wir verdienen an dieser Volatilität. Wenn ich aber nicht geübt bin und nicht weiß, wie damit umzugehen ist, dann kann mich das abschrecken. Und deshalb ist es bei mir so, dass ich den Weg über die Stablecoins zum Bitcoin schule, damit der Member oder mein Vis-à-vis einen Zugang zu den Kryptowährungen finden kann. Es ist nur eine Übergangslösung, keine Angst, liebe Plebs, nicht, dass ihr jetzt gerade eine Herzattacke kriegt. Ich bin kein Befürworter des Stablecoins. Ich nutze den Stablecoin nur als Übergang zur Schulung, damit wir lernen und verstehen können, wie wir mit Bitcoin im Alltag, aber auch als Zukunftssparwährung umgehen können. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele tolle, auch deutschsprachige Podcasts, die euch zeigen, was Bitcoin überhaupt ist, wie ihr dort einsteigen könnt. Es gibt wunderbare Gruppierungen und Meetups europaweit, wo ihr euch mit Bitcoiner treffen könnt. Und das würde ich euch empfehlen, wenn ihr zum ersten Mal mit Bitcoin in Berührung kommt. Für diejenigen, die schon länger in diesem Business dabei sind, bleibt dran, Leute, denn wir werden in den nachfolgenden Episoden euch noch weitere coole Möglichkeiten im Zusammenhang mit Bitcoin präsentieren. Aber heute wollte ich vor allem eine erste Episode machen, ganz von Anfang beginnen und mit dem Thema Finanzen, Banken, das Ende der Banken und Bitcoin starten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns bitte einen Like da, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst, eben auch keine Folge der Serie der Education oder wenn ihr wieder interessante Gäste einladet, die von ihren Geschichten erzählen, wie sie mit Bitcoin und dem fallenden Finanzsystem umgehen. Ich wünsche euch viel Spaß, alles Gute und auf bald. Ich freue mich. Tschüss. Nomad Podcast.